back to the roots, zurück zu den Wurzeln, zurück zu diesem Urvertrauen in Gott. Dabei schauen wir uns die Geschichte unseres Glaubens an, also gehen auch geschichtlich zu den Wurzeln zurück, zu den Wurzeln des abrahamitischen Glaubens, zum Glauben von Abraham, Isaak und Jakob, zu der Geschichte von Abraham, Isaak und Jakob und schauen uns an, wie haben die vertraut oder auch nicht? Was haben die nötig gehabt, um vertrauen zu können? Und wo können wir aus deren Erfahrung, die sie mit Gott gesammelt haben, selber auch Vertrauen zu Gott aufbauen? Die ganze Geschichte zwischen Gott und Abraham, Isaak und Jakob beginnt mit dieser Vertrauensfrage, mit diesem Vertrauensvorschub, den Abraham Gott gegenüber gibt, als Gott sagt, Abraham, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham ging. Das haben wir uns in der ersten Predigt zur Reihe angeguckt, mit dem Symbol der Landkarte, die eben dafür steht, dass Gott ihm gesagt hat, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham vertraute ihm. Wenn Gott spricht, war die Überschrift von dem Sonntag mit der Karte. Wenn Gott spricht, dann vertraue ihm, dann geh. Dann gibt es manchmal aber auch unsere Reaktion darauf, dass wir unterwegs sind, dass wir gehen, aber dann doch auch unsere Abkürzungen nehmen. So wie auch Abraham das gemacht hat. Da haben wir es auch, da muss ich nicht immer rüberlaufen, genau. Das Abkürzungsschild für die zweite Predigt der Reihe und die Geschichte von Abraham und Hagar, wo Abraham auf sein Kind gewartet hat und es kam nicht und dann hat er gedacht, na vielleicht mache ich es mit einer anderen Frau und hat sich Hagar genommen und den Ismael gezeugt. Spannende, herausfordernde Geschichte, ganz entscheidend dabei, glaube ich, Abraham hat hier Fehler gemacht. Hat die Abkürzung genommen, aber Gott hat ihn nicht verworfen. Hat nicht gesagt, okay, Abraham, du vertraust mir also doch nicht, dann nehme ich mir einen anderen. Das nicht. Und dennoch war Gott da ganz klar, das war eine Abkürzung, das war deine Besserwisserei. Du meintest es besser zu wissen als ich, das ist nicht in Ordnung, so nicht. Und wenn wir Fehler machen, dann bekommen ich ganz schnell mal den Gedanken, ich kann nichts. Ich bin nichts, ich habe nichts zu bringen. Was könnte Gott mit mir schon anfangen? All meine Zweifel, auch meine Erfolge sind manchmal Dinge, die mich von Gott trennen können, die dafür sorgen können, dass ich meine, ich könnte Gott nicht mehr vertrauen, Gott kann mit mir nichts anfangen. Und all das dürfen wir vor Gott bringen, auf den Altar legen, wovon Stuart letzte Woche gesprochen hat, mit der sehr, sehr herausfordernden Geschichte von Abraham, der Isaak opfern sollte. Und Abraham bereit war, wirklich alles, absolut alles vor Gott zu legen und zu sagen, du hast es mir geschenkt, du darfst es mir nehmen, alles kommt von dir und ich vertraue dir, dass alle deine Entscheidungen richtig sind. Wir wissen, Isaak ist nicht gestorben. Gott hat herausgefordert und das darf er. Gott darf herausfordernd sein. Unser Glaube darf uns auch mal herausfordern, weil ihm alles gehört und wir dürfen ihm absolut alles bringen und auf den Altar legen. Du kannst, du darfst, du sollst Gott vertrauen in allem. Das sagt unsere gemeinsame Erfahrung, die wir jetzt auf der Couch teilen werden. Edith, vielen Dank nochmal für deine Einladung da. Es gibt so viele Geschichten auch in unserer Gemeinde, die Lust machen und die eine Grundlage dafür bilden, dass wir vertrauen können, dass wir Gott vertrauen können. Und die ganze Bibel, die ist voll von einer Geschichte und von vielen kleinen Geschichten, die uns herausfordern, Gott zu vertrauen und dem ganz klaren Auftrag an uns, der ganz klaren Herausforderung, vertraut mir. Gottes Wesen lädt dazu ein, dass wir ihm vertrauen. Und vielleicht geht es dir wie mir an der Stelle und du sagst, ja klar, na klar möchte ich Gott vertrauen und losziehen und machen, was Gott von mir verlangt. Und natürlich, er muss mir halt nur sagen, was ich tun soll. Gott, gib mir einen Plan. Sag mir doch mal ganz genau, was ich tun soll. Ganz, ganz konkret. Und dann geht's los. Ich vertraue dir, keine Frage. Du musst mir halt nur sagen, was ich tun soll. Gib mir einen Plan und los geht's. Vertrauensvolle Schritte, natürlich. Nur in welche Richtung? Wenn ich nur wüsste, wohin, dann wäre ich dabei. Da fühle ich mich manchmal eben wie der Knecht, den wir gerade eben kennengelernt haben, der einen ganz klaren Auftrag hatte. Geh und finde eine Frau für meinen Sohn. Aber es sollte die richtige sein. Und wer könnte das sein? Isaak war inzwischen groß geworden, Abraham inzwischen alt. Und Abraham wollte, dass Isaak eine Frau aus seiner Heimat, aus Abrahams Heimat, aus Mesopotamien bekommt. Und er schickt den Knecht los, finde die eine Richtige. Und der Knecht zieht los und er wüsste nur so gerne, wer die Richtige ist. Er zieht los, um sie zu holen. Er braucht eine Frau, die nicht in Kanaan bleiben möchte, die nach Kanaan kommen würde, nicht in Mesopotamien bleiben möchte, die irgendwie hübsch sein soll, damit sie Isaak gefällt. Sie muss irgendwie die Richtige sein, sie sollte ledig sein. So, das war irgendwie so, dieser Auftrag war irgendwie schon klar. Aber wie findet man die Richtige? Wie weiß man, dass dieser Schritt der Richtige ist? Unser Leben ist voll mit solchen Aufträgen, Dingen, von denen wir wissen, dass wir sie tun sollen müssen. Wir müssen irgendwie nach der Schule das Richtige machen. Den richtigen Beruf, die richtige Ausbildung, vielleicht noch ein Jahr dazwischen, wie Amy das im Moment macht. Also irgendwie muss man dann einen Schritt machen. Und es ist jedem klar, mach das Richtige. Nur, was ist das denn? Die Älteren unter uns, die nicht ganz oben Alten, sondern die so dazwischen, die denken vielleicht über einen Jobwechsel nach und merken, ich muss in meinem Leben was verändern, aber ich möchte das Richtige machen. Wir denken darüber nach, welche Partnerschaft die richtige ist. Und ist meine Partnerschaft noch die richtige? Oder ist der Typ oder die Frau oder ist die Richtige der Richtige? Ich möchte ja das Richtige tun. Im Vertrauen auf Gott, aber er muss mir doch sagen, was das ist. Das kann man auch ins Kleinere runterbrechen, auf ganz normale Freundschaften. Es ist richtig, dass ich mit der Person noch so viel Zeit verbringe. Ich fühle mich dabei meistens nicht so gut. Oder die Person ist aber so anstrengend und ich fühle mich danach so ausgelutscht. Und oh, überhaupt, wie verbringe ich meine Zeit? Gott, ich mag ja gerne meine Zeit für dich einsetzen und irgendwie auch darauf achten, dass ich dabei nicht vor die Hunde gehe. Aber Gott, wie? Wie soll ich diesen Auftrag, meine Zeit sinnvoll und dir wohlgefällig einzusetzen, wie soll ich das umsetzen? Womit soll ich meine Zeit verbringen? Wofür soll ich mein Geld einsetzen? Ich mag ja sehr gerne alles richtig machen. Also muss ich mir jetzt ein Elektroauto kaufen, um Gottes schöne Umwelt zu schützen? Oder was mache ich mit meinem Geld? Welche Lebensmittel kaufe ich? Kann ich noch Wurst kaufen? Ist Fisch in Ordnung? Muss es Bio sein oder muss ich mein Geld nicht irgendwie zusammenhalten, damit ich mehr spenden kann? Gott, ich weiß ja, ich soll irgendwie sinnvoll haushalten, aber wie mache ich das? So viele Aufträge, aber kein Plan. Wir sind oft so planlos, hätten gern einen Plan, um losgehen zu können. Wie nur, in welche Richtung? Was ist der erste Schritt? Gott, sag doch einfach mal, was Sache ist. Und Gott spricht nicht. Gott spricht so oft nicht. Unsere Reaktion auf Planlosigkeit, was machen wir, wenn wir keine Ahnung haben, was wir machen sollen? Entweder irgendetwas oder gar nichts. Also wenn dir nicht klar ist, was du machen sollst, wie du es machen sollst, dann machst du ganz viel, verfällst in irgendeinen Aktionismus oder du erstarrst. Ich habe das vor einigen Jahren hier erlebt, also in meinem persönlichen Leben merkte ich, da ist so ein Druck, ich muss was in meinem Leben ändern. Irgendwie muss ich aus der Situation, in der ich stecke, muss ich raus und dachte am besten ganz raus und habe mich auf eine, ich glaube, das habe ich sogar schon mal erzählt, auf eine spannende Stelle in Nordschweden beworben, in einer kleinen Gemeinde dort und hatte da ein Vorstellungsgespräch. Ich war ein Wochenende ziemlich weit weg oben im Norden, ein bisschen südlich, da wo die Ostsee aufhört, also recht weit im Norden. Und habe mich da auf eine Stelle beworben, weil ich dachte, es muss ja irgendwie, muss jetzt mal was anders werden. Und es war total hirnrissig. Also die Stelle war super, die Gemeinde toll, super nette Leute, aber ich habe halt noch Anhang. So, damals waren das noch 3 Kinder und eine Frau und die waren so, ja, fahr mal dahin und guck dir das an. Aber wenn du zurückkommst, werden wieder, also dann haben sie mir gesagt, ganz sicherlich nicht. Also warum sollten wir nach Nordschweden ziehen, jetzt wo sie gerade in der Schule sind und Anna hat hier Beziehungen, Freunde und Job. Und genau, war planlos, einfach Aktionismus, weil ich merkte, ich muss irgendetwas ändern. Ich habe einen Auftrag, ich muss was ändern, aber ich habe keinen Plan wie, also mache ich einfach irgendetwas, egal wie sinnvoll oder dämlich das ist. Und es war saudämlich, aber schön, also ein sehr schönes Wochenende, aber mehr auch nicht. Es ist nicht so mein Naturell, wenn ich merke, irgendetwas muss passieren, dass ich dann in Schockstarre verfalle. Aber ich kenne eine Bekannte persönlich, die macht genau das. Sie verfällt in Schockstarre und sagt, ich mache nur das, was Gott mir sagt. Und wenn Gott schweigt, dann passiert halt nichts. Und also wortwörtlich, da passiert nichts. Sie kann wochenlang zu Hause sitzen, geht dann nicht einkaufen, geht dann nicht raus vor die Tür, trifft keine Menschen. Sehr traurige Geschichte eigentlich, weil sie nur das macht, was Gott ihr sagt. Und wenn Gott schweigt, dann macht sie ja lieber nichts, bevor sie was falsch macht. Wenn wir nicht genau wissen, was wir machen, dann machen wir dumme Sachen, irgendetwas oder gar nichts. Wir haben Aufträge, wir haben Aufgaben, wir haben Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Und das wollen wir im Gottvertrauen, im Vertrauen auf Gott, wollen wir diese Entscheidung treffen, wollen wir Schritte gehen. Und wenn kein Plan vom Himmel fällt, dann eben nicht. Dann machen wir halt einfach nichts oder wir laufen einfach blind drauf los. Die Geschichte vom Knecht von Abraham, die bietet da eine Alternative, eine geniale Alternative eigentlich. Er hat einen Auftrag, er soll was machen, er weiß aber nicht genau wie. Er hat keinen genauen Plan, wie er das zu machen hat. Also entwickelt der Knecht einen Plan. Er wird aktiv und sagt, ich spreche eine Frau an, dass sie mir zu trinken gibt und wenn sie dann auch noch meinen Kamelen zu trinken gibt, dann weiß ich, das ist die Richtige. Und der Knecht legt Gott diesen Plan vor und sagt, Gott, so werde ich vorgehen. Das ist halt jetzt so, jetzt Gott bist du am Zug. Das war deine Idee, dass Isaak eine Frau aus diesem Land bekommt. Das ist mein Vorschlag, dass wir damit umgehen sollen, dass wir diesen Auftrag, diesen Plan dann auch erfüllen können. Du bist am Zug und musst da irgendwie mit hinein und du musst mitmachen. Und das Geniale ist, Gott stellt sich dazu. Der Knecht entwickelt einen Plan. Er verfällt nicht in Aktionismus. Also er rennt nicht los und schnappt sich einfach irgendeine Frau, packt die ein und zieht los, sondern er testet sich vorsichtig voran. Ist das die Art und Weise, wie wir vorgehen wollen? Mein Vorschlag, nimmst du diesen Vorschlag an? Und er spricht dann noch mit Laban und die verbringen noch Zeit miteinander und dann ist irgendwann klar, okay, das ist Rebekka, die zukünftige Frau von Isaak. Der Knecht kommt mit Gott über diesen Plan ins Gespräch. Er wird aktiv, ohne hyperaktiv zu werden. Er denkt mit. Er überlegt sich sinnvoll, wo könnte ich eine Frau finden? Wo gibt es überhaupt Jungfrauen in Mesopotamien? An einem Brunnen, weil sie da rausgehen, um Wasser zu schöpfen, um ihre Familie mit zu versorgen. Also geht er dorthin und ist mit Gott im Gespräch und findet die Richtige. Er bindet Gott mit ein. Er fragt Gott. Er ist im Gespräch mit Gott. Es passiert Kommunikation. Die Wurzel, die Grundlage für Vertrauen, für Beziehung. Er hat selbst einen Plan entwickelt. Und ja, selbst einen Plan zu entwickeln, wenn Gott keinen schenkt. Das ist eine Situation, in der ich mich auch mal wiedergefunden habe. Als ich in Schweden war, nicht das Wochenende, sondern ein ganzes Jahr lang nach der Schule, habe ich mein FSJ da gemacht und wusste, dass wenn ich zurück nach Deutschland komme, muss ich halt irgendeine Ausbildung ergreifen. Und habe mit Gott dann abgemacht, oder ich habe gesagt, Gott, das ist mein Vorschlag. Ich habe ein paar Gläser in meine Küche gestellt und in diese Gläser habe ich Zettel gelegt und auf diesen Zetteln standen Ideen, die ich hatte, was ich nach der Schule machen könnte oder halt welche Ausbildung und wo ich die Ausbildung machen könnte. Hatte schon selber einiges sortiert. Am Ende waren das 3 Gläser mit 3 Vorschlägen, die ich an Gott hatte und habe die in die Küche meiner Zivi-Wohnung gestellt und mit Gott abgesprochen, so das Glas, was zuerst kaputt geht, weil ich gegentrete, weil was drauf fällt, weil es umkippt, wie auch immer. Da liegt die Antwort drin. Ich fand das genial. Und ihr lacht, na toll. Also diese Gläser standen dann einige Wochen in meiner Wohnung rum. Darf man das? Darf man Gott so einen Vorschlag machen? Ich hatte damals tatsächlich ein bisschen das schlechte Gewissen, weil man mir als Kind immer gesagt hat, du darfst den Herrn, dein Gott, nicht herausfordern. Also sei da bloß vorsichtig, versuche nicht den Herrn. Je nachdem, wie so ein Plan aussieht, wie dein Vorhaben aussieht, wie du das angehst, könnte man tatsächlich sagen, ich glaube, mit so einem Ultimatum könnte Gott auch nicht einverstanden sein. Aber die Bibel ist voll von Geschichten, wo Menschen von Gott eine Antwort haben wollten und sie haben gerungen mit Gott und ihn angefleht, wie ich damals, gib mir eine Antwort und ich bin verzweifelt, ich weiß nicht, wie ich sonst eine Antwort kriegen soll, mach's doch bitte so. Wir dürfen mit Gott ringen, wir dürfen ihn anflehen um Antworten, wir dürfen ihm offensichtlich Vorschläge machen, wie der Knecht das gemacht hat. Wir dürfen selber einen Plan entwickeln, so wie ich das gemacht habe, einen Plan entwickelt. Und eines Freitags habe ich mir, ich weiß nicht mehr was, in der Pfanne angebraten, das Fett spritzte, ich spring zurück und hau alle drei Gläser gleichzeitig um. Voll blöd. Ist das ein Negativbeispiel? Nein. Es ist kein Negativbeispiel für eigenen Plan entwickeln und mit Gott darüber ins Gespräch kommen, weil ich bin über diese Gläser über Wochen mit Gott im Gespräch gewesen. Immer wenn ich durch meine Küche gegangen bin und meine Wohnung bestand aus der Küche, Badezimmer und Schlafzimmer, ich habe mich da eigentlich immer aufgehalten und ich hatte immer vor Augen, dass ich von Gott eine Antwort haben möchte und war mit Gott 24/7 im Gespräch, sag mir, was ich machen soll, wenn ich zurück nach Deutschland gehe. Ich hatte das immer vor Augen, habe die ganze Zeit mit Gott darüber gesprochen und ja, selbst, dass mein Plan schiefgegangen ist, also dass mein Plan nicht so aufgegangen ist, wie ich mir das vorgestellt hatte, hat trotzdem dafür gesorgt, dass ich das Prinzip, dass ich mit Gott im Gespräch war über meine Fragen, über mein Anliegen, hat es trotzdem erfüllt. Das Wunderbare war, dass an diesem Freitag, ich weiß, dass es ein Freitag war, weil freitagsabends waren Jugendgottesdienste, wurde meine Frage auf eine noch viel genialere Art und Weise beantwortet, indem eine wildfremde Frau auf mich zukam und mir ganz genau gesagt hat, also sie stand vorne auf der Bühne, kam nicht auf mich zu und sagte, hier sitzt einer, der möchte von Gott das und das und das wissen. Und es ist die Option. Setzt sich wieder hin und okay, das war wohl für mich, weil das sind meine drei Optionen gewesen und das ist Option B, für die ich mich sowieso entscheiden wollte, wenn Gott nicht geredet hätte. Cool, dann mache ich das so. Also Gott hat meine Frage noch mal besser beantwortet, als ich mir das gewünscht hätte. Selbst einen Plan zu entwickeln und sich selbst einzubringen, ist nicht einfach machen, ist nicht einfach losziehen und es dann umzusetzen, sondern ist mit Gott zusammen einen Plan entwickeln, ihm vorlegen, von ihm verbessern zu lassen, sich damit zu beschäftigen, sich mit Gott auszutauschen, mit Gott zu reden, immer und ständig und wieder. Das ist das Prinzip, Gott zu vertrauen, dass er tatsächlich spricht, dass wir ihn fragen können, dass wir etwas mit ihm besprechen können, dass wir ihm was vorschlagen können und dass wir auf seine Antwort dann auch hören. Und wenn er sagt, nicht so, sondern wir machen es anders, darauf zu reagieren. Das dauert. Es ist anstrengend und tierisch ineffektiv. Es wäre doch so viel einfacher, keine dummen und falschen Pläne zu entwickeln, sondern Gott ließe einfach einen Plan vom Himmel fallen und es wäre allen klar, was Sache ist. Und ich wüsste genau, was ich tun soll. Warum kann Gott das nicht machen? Manchmal, relativ selten, aber manchmal tut er das. Vom Himmel einfach sagen, so ist es, tu das und alles ist klar. Aber er tut es oft nicht, weil er dich liebt, weil er dich wertschätzt und achtet. Also wie blöd wäre das, wenn da jemand wäre, der dir ständig sagt, tu das so und genau so und sag mir Bescheid, wenn du fertig bist, dann habe ich was Neues für dich und dann musst du das genau so machen, wie du es machen sollst. Gott sieht dich, er schätzt dich wert, er schätzt deine Kreativität, er schätzt deine eigenen Ideen, er schätzt, wenn du dich selber mit einbringst, er schätzt das, was du in dir trägst und möchte, dass du das einsetzt, dass du das nutzt. Er möchte mit dir zusammen diese Welt verändern. Er möchte mit uns, mit der Kirche zusammen diese Welt verwandeln, umgestalten. Es wäre so viel effektiver, wenn Gott einfach sagen würde, bäm, jetzt ist alles anders. Aber Liebe ist normalerweise nicht bäm. Also irgendwelche Hormonausschläge, die sind manchmal bäm und du denkst dir, das ist der, die Richtige. Und würde ich immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn Liebe bäm macht. Weil Liebe heißt miteinander Zeit verbringen. Zu reden, zu diskutieren, sich auszutauschen, zu ringen, zu wachsen, Vertrauen wachsen zu lassen. Und da, wo Vertrauen ist, da versteht man sich manchmal auch ohne Worte. Da muss man vielleicht gar nicht mehr miteinander reden. Da ist Schweigen von Gott vielleicht echte Wertschätzung an dich, weil er dir selbst was zutraut, weil er dir Gestaltungsspielraum schenkt. Mein 7-Jähriger, mit dem fahre ich morgens immer zur Schule mit dem Fahrrad. Und dem sage ich ständig, rechts fahren am rechten Straßenrand. Emil, fahr rechts am Straßenrand. Weiter rechts fahren bitte am Straßenrand. Meine Großen, die fahren ohne mich zur Schule. Die kriegen das schon hin. Dem muss ich das nicht mehr sagen. Die können das. Wenn Gott dir etwas nicht sagt, ist es vielleicht einfach Wertschätzung, dass du Dinge schon kannst und dass er dir etwas zutraut und dass er möchte, dass du daran wächst. Und dennoch freue ich mich wahnsinnig darüber, wenn meine Jungs, auch meine Großen, ab und zu mal zu mir kommen und mit mir etwas besprechen und eine Idee haben, die sie mit mir bereden wollen. Wenn sie, das fängt ganz, ganz zaghaft an, mal darüber sprechen, was sie nach der Schule machen wollen. Das muss ich nicht entscheiden für sie. Aber ich bin gern mit eingebunden. Gott ist gern mit eingebunden in deine Ideen, in deine Vorschläge. Und er entwickelt gerne mit dir zusammen einen Plan für den Auftrag, den er an dich hat, dass du dein Leben gestalten darfst. Das Symbol für heute, für diese Predigt, ist der Brunnen. Der Brunnen, der uns an den Ort erinnern soll, wo der Knecht von Abraham mit Gott zusammen einen Plan entwickelt hat, mit Gott ins Gespräch gegangen ist und gesagt hat, ich weiß, was ich tun soll, aber ich weiß nicht wie. Gott, das ist mein Vorschlag. Kannst du dich dazustellen? Ich möchte euch einladen, dich einladen, immer wieder an den Brunnen zu kommen, an einen Ort zu kommen, wo du mit Gott ins Gespräch kommen kannst über deine Aufträge, über die Entscheidung, die du zu treffen hast und Gott einen Plan vorlegst, deine Überlegungen hinlegst und sagst, so kann ich mir das vorstellen, Gott. Was sind deine Vorstellungen? Wollen wir das so zusammen machen? Oder hast du irgendeine Idee für mich, wie ich es noch anders machen soll? Planlos zu sein, einen Plan zu haben und dann loszugehen, ist wunderbar. Sich planlos vor Gott zu stellen, zu sagen, können wir gemeinsam was entwickeln? Kannst du mit mir sprechen? Kannst du in meine Situation hineinreden? Es ist großartig, weil Gott das liebend gerne tut. Gott redet gerne mit dir. Was hast du vorhin überlegt bei der Frage, ob du dich festgefahren fühlst? Ob es Situationen gibt, in denen du einfach nicht weiterkommst, wo du merkst, es ist eine Sackgasse oder das ist ein Auftrag und du weißt nicht, wie du den bewältigen sollst. Eine Entscheidung, die du zu treffen hast und du weißt nicht, wie du dich entscheiden sollst. Was war da die Situation, an die du gedacht hast? Wäre das nicht eine super Sache, um da anzufangen, mit Gott zu reden? Wie wirst du mit dieser Situation umgehen? Ich hoffe, du sprichst mit Gott darüber. Mit ihm über die Möglichkeiten, die du hast, dass du dich darüber austauschst. Das wünsche ich dir. Vertraue, dass es Möglichkeiten gibt. Wege gibt, die du vielleicht noch gar nicht siehst, die Gott dir zeigen möchte. Und die sich erst zeigen, wenn du mit Gott ins Gespräch kommst. Entwickle einen Plan. Entwickle einen Plan für die Situation, wo du planlos bist und leg ihn Gott vor. Bitte ihn doch mal wieder um ein Zeichen. Mach ihm Vorschläge, rede mit Gott, am liebsten jetzt direkt. Wenn dir irgendetwas wichtig ist, irgendeine Frage, bring sie jetzt vor Gott. Wir haben jetzt eine Zeit, in der das möglich ist, in der hier Ruhe ist, in der Amel was spielt und wir vor Gott zur Ruhe kommen können. Und ihn nach seinem Plan fragen können, ihm unsere Pläne hinlegen können, mit ihm ins Gespräch kommen.